So, und schon sind wir in einer zweiten Podcast-Folge über den Bäuerhof. Wir haben in Folge 1 darüber gesprochen, wie der Bäuerhof zu Dieter Scholz gekommen ist, wie er diesen tollen Ort in der Eifel gefunden hat, was dort passiert ist und was auch so die Highlights, wenn wir das mal so sagen dürfen, die Highlights des Bäuerhofes sind. Wir haben über die Schwitzhütte gesprochen, wir haben über Indianer gesprochen, wir haben über die Erfahrungen auch der Familie gesprochen, wie es ist, als Stadtkinder dann an den Wochenenden rauszufahren in die Eifel und so mit der Natur verbunden zu sein. Und genau das möchten wir heute nochmal ein bisschen verstärken. Wir werden gleich Holger Scholz, Dieters Sohn, mit in der Podcast-Folge haben. Zunächst einmal, lieber Dieter, wie war denn so die Resonanz auf die erste Folge?
Ja, wir haben ja zunehmend, also immer wieder Menschen hier auf dem Platz, die dann kommen und sagen, ja, wir haben einen Podcast gelesen und weil ich muss dazu gleich wieder sagen, ich begrüße die Leute ja immer mit dem, ah, da bist du ja, du warst ja schon mal hier. Und die waren noch gar nicht hier. Ne? Und da kam eine und sagte, ja, jetzt weiß ich, warum du mich so begrüßt, denn ich habe deinen Podcast gehört.
Ach, wie toll. Ja?
Also die Resonanz ist vielschichtig und sehr, sehr neugierig auch.
Und das können wir dann ja vielleicht gerade mal aufklären, was es da auf sich hat mit der Begrüßung. Schön, dass du wieder da bist. So bist du bei deinem allerersten Besuch auf dem Bäuerhof von dem Vorbesitzer begrüßt worden.
Richtig. Ich habe den, wir kannten uns ja nicht. Ich habe den Termin über den Bürgermeister des Ortes gemacht und bin dann hier nichts ahnend zum Bäuerhof gekommen. Und dann kommt so ein älterer Mensch auf mich zu und begrüßt mich mit den Worten, ach, da bist du ja, du warst lange nicht hier. Ich dann ganz konsterniert, ich war noch nicht da. Doch, doch, sagt er, du warst schon da, aber du wirst schon noch feststellen, dass du schon da warst. Ja, und das war so meine erste Begrüßung, wo ich gedacht habe, ja, wie ist der denn drauf? Ne? Also das war für mich ein Moment, den ich eigentlich erst Jahre später richtig erfassen konnte.
Ja, ich finde das sehr schön. Also diese Folge, es lohnt sich auf jeden Fall auch in die Folge 1 reinzuhören. Ich finde es aber auch sehr schön, dass du dieses Ritual weiter fortführst und dass du diese Verwunderung, die diese erste Begrüßung auslöst, ja, dieses erste Ankommen, direkt mit einem Satz, über den man nachdenkt, der einem aber auch eine Verbundenheit ausdrückt, dieses wir kennen uns, du warst schon hier, schön, dass du wieder da bist. Das ist ja, hat ja etwas von nach Hause kommen
bedeuten.
Und großartig, dass du das weiter fortführst. Und wenn das jetzt nicht mal auch eine großartige moderative Brücke ist mit dem nach Hause kommen, wie, lieber Dieter, war das eigentlich in den Anfangszeiten des Bäuerhofes für deine Kinder, als sie mit dir, mit deiner Frau in die Eifel gefahren sind an den Wochenenden? Wie haben die darauf reagiert?
Nun ja, wir haben ja, als wir den Hof gekauft haben und das erste Mal zum Bäuerhof kamen, war das schon ein Überraschungseffekt. Warum? Weil der Vorbesitzer sich nicht nehmen lassen, uns am 4. September 1967 vormittags um 10:30 oder 11:30 hier zu begrüßen. Und was hat er gemacht? Der hatte vorher sich eine Frau aus dem Dorf engagiert, die hat uns ein Mittagessen vorbereitet, Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen, und das hat er uns im Hof serviert.
Großartig.
Nichts ahnend kommen wir und werden an eine gedeckte Tafel gesetzt.
Großartig. Und jetzt die Frage mit den Kindern. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich an meine Kindheit denke und meine Eltern hätten an den Wochenenden gesagt, es geht raus aufs Land, dass ich vielleicht erstmal gar nicht so begeistert gewesen wäre, weil doch das Wochenende die Zeit ist, wo man endlich mal Zeit hat, mit den Freunden zu spielen. Zumindest der Samstag, die Sonntage waren ja früher heilig. Da durfte man, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber da durfte man gar nicht mit anderen Kindern spielen. Da hat man was in der Familie gemacht. Aber war das direkt so ein sich wohlfühlen und sich drauf freuen? Oder haben die Kinder gesagt, ach, müssen wir da schon wieder hin?
Ja, nein. Also die Kinder waren ja noch in einem sehr jungen Alter, 4, 5, 6 Jahre alt und haben eigentlich auf dem Bäuerhof etwas erlebt oder etwas bekommen, was man heute sagen würde, das war eine versteckte Sehnsucht. Wir sind hier rausgekommen in die Vulkaneifel auf den Bäuerhof und haben das Gefühl gehabt, alle gemeinsam das Gefühl gehabt, hier sind wir zu Hause. Und meine Kinder haben nie, zu keiner Zeit irgendwann mal gemurrt oder gemeckert, auch später nicht, weil für den Bäuerhof war für uns alle ein Anker, ein Lebensanker, der dadurch, dass wir in der Stadt lebten und unter der Woche Kinder in die Schule dann gingen und ich meinen Beruf gemacht habe, meine Frau einen Nebenjob gemacht hat, wir waren dann froh, immer wieder rauszukommen, einzutauchen in dieses natürliche Sein auf dem Bäuerhof. Und das hat uns gut getan. Meine Kinder hatten jeder ein Pferdchen gehabt und haben ihre Reitausflüge in der Gegend gemacht. Also es war eine ganz, ganz große Verbundenheit da, die uns alle auch an diesem Platz richtig gefestigt hat.
Und das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Die Hörer können Holger jetzt nicht sehen, aber Holger hat bereits die ersten grauen Haare. Das heißt, dieses vierte, fünfte, sechste Lebensjahr, das ist schon ein bisschen was her. Holger, schön, dass du heute mit dabei bist und auch mal aus deiner Sicht darüber sprechen kannst, wie der Bäuerhof für dich war und was er heute für dich ist.
Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Es ist für mich natürlich was ganz Besonderes, hier mit dir und meinem lieben Vater da mal ein bisschen was zu teilen. Für mich und meine Schwester Efi, wir waren nur ein Jahr auseinander oder sind nur ein Jahr auseinander, war das ein Paradies. Also wir hatten explizit im Unkental, das ist das Tal daneben, eine Wasserlandschaft, wo wir immer hingingen, die wir das Paradies genannt haben, vom Forellenfangen mit der Hand. Liebe Birgit, haben wir ja schon gesprochen. Also dieses Eintauchen in die Elemente, dieses mit den Pferden, mit den Ponys, ohne Sattel, ne, in den 70er Jahren, 74 und 75, da war ja noch nicht viel los in der Eifel. Da waren wir richtige verwilderte Kinder. Und da war auch immer viel zu tun auf dem Bäuerhof. Das heißt, wir konnten den ganzen Tag mit den Pferden unterwegs sein oder haben in jeder Himmelsrichtung eine Baumbude gehabt und haben unsere Eltern dann eingeladen, mit einem Gasbrenner einen Kaffee gekocht oder einen Tee und haben die dann eingeladen als stolze Gastgeber. Also das waren so kleine Anekdoten, wo wir einfach eine ganz wunderschöne Kindheit hatten auf diesem Stückchen Land. Ja.
Großartig, aber wie schön auch, dass du dich damals schon als Gastgeber gesehen hast. Und das ist ja etwas, was dich auch heute eint mit deinem Vater. Du selbst lebst nicht in der Eifel. Das müssen wir vielleicht mal kurz erzählen. Wo hast du deinen Lebensmittelpunkt?
Also wir haben einerseits einen kleinen Hof im Bergischen Land, wo wir eben auch dieses Hofleben, ich bin halt ein Landei, ich brauchte irgendwie diesen Hof. Und meine Frau kommt aus Erlangen bei Nürnberg und da ist jetzt der Lebensmittelpunkt. Von daher, ich bin eh immer viel unterwegs, von daher pendel ich zwischen zwei Höfen und Erlangen und bin auch regelmäßig immer noch meistens zu den Schwitzhütten am Bäuerhof.
Mhm. Diese Schwitzhütten, das ist ja wirklich eine ganz zentrale Einheit, ein ganz zentrales Thema des Bäuerhofes. Und ich könnte mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die auf euch stoßen, auf eure Website, vielleicht auch beim Spaziergang in der Eifel bei euch vorbeikommen und die dann neugierig werden, die auf der Website landen, die vielleicht hier im Podcast landen und die sagen, Schwitzhütte, was ist das eigentlich? Und von dem her finde ich es schön, wenn wir heute mal ein bisschen darüber reden. Wir haben ja schon in der ersten Folge gehört, wie der Bäuerhof zu Dieter gekommen ist, zu eurer Familie und auch wie die Schwitzhütte auf den Bäuerhof gekommen ist. Aber was es so genau ist, es ist ja mit Sicherheit spannend, erstmal etwas so Technisches vielleicht zu erfahren. Also wo ist so eine Abgrenzung? Was sind die Inhalte? Vielleicht auch eine Abgrenzung zu, erster Gedanke vielleicht, dass man an eine Sauna denkt. Und trotzdem wollt ihr aber auch die Faszination beibehalten, also dieses erste Mal etwas erleben und nicht zu viel verraten. Und das wird heute mit ein zentrales Thema dieser zweiten Podcast-Folge. Seid ihr damit einverstanden und wollen wir dieses Experiment einmal wagen?
Ja, gerne.
Sehr gerne.
Super. Dieter, dann hol du uns doch vielleicht nochmal rein in das Thema Schwitzhütte. Wir haben, wie erwähnt, in der ersten Folge darüber gesprochen, aber hol du uns doch noch mal kurz rein, wie deine erste Schwitzhüttenerfahrung war.
Ja, ich hatte das ja schon erzählt, wie es mir gegangen ist. Ich hatte Gelegenheit, wurde zu einer Spitzhütte eingeladen, hier auf meinem Platz, von Menschen, die sich hier mit meiner Genehmigung mal für ein paar Tage niedergelassen haben. Und die haben mich eingeladen zu einer Schwitzhütte. Und ich dachte, na ja, ist sowieso mein Saunatag, dann mache ich halt mal eine Schwitzhütte. Hatte keine Ahnung, um was es ging. Und habe durch dieses Zeremonie, die Schwitzhütte ist eine Zeremonie, kein Ritual. Das muss man natürlich auch erfahren. Ich werde natürlich immer wieder gefragt, ja, was passiert denn in der Schwitzhütte? Was geht denn da ab und so? Ich weigere mich eigentlich immer, das zu erzählen. Warum? Weil mein Lehrer im Archie Fayalem, der große Lakota-Häuptling, ja, der mich 10 Jahre lang begleitet hat, und von ihm habe ich gelernt, bitte nicht fragen, sondern mitmachen. Ja, wenn man dann hinterher noch Fragen hat, kann man immer noch fragen. Mhm. Aber durch das Tun, durch das Machen, durch das Dabeisein erfährst du etwas, und das bleibt dann auch in deinem Gedächtnis haften. Ich weiß nur, als wir hier mit Archie Fayalem, die ja die ersten Schwitzhütten durchgeführt haben und auch dann schon Leute eingeladen haben, die gekommen sind, dann ist das im Dorf, ist das aufgestoßen. Da hieß es, oh, beim Bäuerhof, was ist denn da los? Den Dieter Scholz, den kennen wir doch jetzt schon seit 20 Jahren. Und jetzt fangen die an, da so komische Sachen zu machen. Der ist vielleicht von der Scientology unterwandert worden. Und dann haben die tatsächlich eine Drogenbeauftragte geschickt und haben uns beobachten lassen, haben die Autonummern aufgeschrieben und haben also wirklich das Gefühl gehabt, dass hier irgendwie etwas passiert. Das großartig. Kann man nicht zulassen, ja. Das ging auch eine Weile eine ganze Weile weiter, bis ich dann eines Tages sagte, so, jetzt ist Feierabend, jetzt lade ich die gesamte Gemeinde zu einem Wochenende, Tag der offenen Tür ein und haben hier ein großes Festival gemacht und seitdem war das alles kein Thema mehr und heute kommen die Leute auch aus dem Dorf und aus der Umgebung zu uns in die Schwitzhütte.
Was für eine großartige Idee, diesen Tag der offenen Tür zu machen. Auch das ist ja mittlerweile ein Ritual, was es regelmäßig bei euch gibt. Aber wie schön auch, ich finde, das ja hat ja auch Vorteile. Im Dorf passt man halt aufeinander auf. So lustig die Geschichte ist, ich erinnere mich jetzt gerade auch an einen Besuch der Drogenbeauftragte der Schule bei meinem Elternhaus. Auch ohne Grund. Aber ich finde das sehr... Das hat so was Schönes, diese Anteilnahme am Dorf, dieses Schauen, was ist da, auch diese Verbundenheit der Dorfgemeinschaft auch mit dem Hof. Auch das ist ja sehr schön. Das ist alles eins, es ist nicht irgendetwas Isoliertes, es ist alles mit allem verbunden. Und ich verstehe das sehr gut, dass Archie gesagt hat, nicht fragen, sondern mitmachen. Und ich versuche trotzdem jetzt mal stellvertretend für die Hörer mein Glück, ein paar Sachen aus euch herauszukitzeln. Also, wenn wir sagen, die Schwitzhütte und du hast gedacht, ach, ich habe eh Saunatag, dann handelt es sich um einen Raum, um eine Hütte, in die ich mit mehreren Menschen gemeinsam reingehe und in der es warm ist, sodass ich ins Schwitzen gerate. Wollen wir uns darauf einigen, dass wir so viel schon mal verraten, Dieter?
Naja, man muss wissen, warum macht man das? Wo kommt das her? Was ist der Ursprung? Der Ursprung der Schwitzhütte liegt ja schon tausende von Jahren zurück. Es ist eine Zeremonie, welches beheimatet war in den Gefilden der USA, der Natives, der Indianer, wie wir sagen, obwohl der Name Indianer ja auch nicht so ganz stimmig ist, weil Kolumbus hat ja geglaubt, Indien entdeckt zu haben, aber es war Amerika. Und die Urbevölkerung von Amerika war schon seit tausenden von Jahren immer dann in die Schwitzhütte gegangen, wenn es um etwas ging, was also einen Hintergrund, eine Bestätigung der Spirits brauchte. Wenn also ein Indianerstamm seine Jagdgründe verlegt hat, das Dorf musste weiterreisen, sie sind mit den Büffeln gezogen, dann wurde erst jemand in die Schwitzhütte gegangen, hat also in der Schwitzhütte gebetet und um Unterstützung gebetet und ist dann mit dem Stamm, hat man dann seine große Reise angetreten. Also was auch ganz wichtig ist, das muss ich jetzt deutlich sagen, in der Vergangenheit war die Schwitzhütte ein reines Männerritual. Nur Männer sind in die Schwitzhütte gegangen, weil Frauen sich alle 28 Tage auf natürlichen Weg reinigen. Und in der Sage heißt es, dass die Büffelkalbfrau, die heilige Figur der Lakota-Indianer, dass die den Männern die Schwitzhütte geschenkt hat, damit auch die Männer sich erläutern, reinigen und Kontakt darauf nehmen können. Und in der Neuzeit, so etwa seit 50, 60 Jahren, gehen auch Frauen zunehmend mehr in die Schwitzhütte. Und heute wird am Bäuerhof werden Schwitzhütten gemacht für Männer, sowohl als auch Frauen, als auch gemischte Schwitzhütten. Und wenn du mich fragst, was ist der Ursprung der Schwitzhütte, dann würde ich jetzt den Holger mal bitten, einfach aus seiner Sicht zu sagen, was es auf sich hat, an einer Schwitzhüttenzeremonie teilzunehmen. Wobei man natürlich da auch viel über Details erzählen muss, was die Schwitzhütte bedeutet, das Gebäude, was man dazu braucht und so weiter. Vielleicht können wir einen Übergang machen, in dem Holger jetzt mal den Einstieg macht und uns das mal aus seiner Sicht erzählt.
Ja, wenn man nochmal bei der Sauna und der Schwitzhütte anfängt, der entscheidende Unterschied ist nicht die Temperatur, sondern die Absicht, mit der ich reingehe. Wenn ich so im Gedanken von Wellness bin, dann geht's ja darum, ich gebe irgendeine Zahl in Eintrittsgeld und ich krieg was, ich will was für mich haben. Bei der Schwitzhütte ist das Gegenteil, ich krieg nichts, sondern ich bin da, um etwas von mir zu geben. Wir geben unsere guten Gedanken, wir geben unseren Schweiß, wir geben vielleicht auch unsere Tränen. Und symbolisch gesagt ist es so, in der Sauna gehe ich im Zweifelsfall, um mich zu entspannen. Und ganz hart gesagt, in die Schwitzhütte gehe ich, um symbolisch gesehen zu sterben. Also es geht darum, einen kleinen Tod zu sterben, den Ego sozusagen auszuschmilzen, alles, was unwesentlich ist, den Stein zu geben in diesem Ritual, um dann zu sich selbst zu kommen und zu gucken, was bleibt denn dann noch über. Und das Geschenk, was man dann eben bekommt, wenn man diesen kleinen Tod stirbt oder in Kauf nimmt, ist, dass man zum Beispiel in Kontakt kommt mit den vier Elementen, ne? Mit Feuer, Wasser, Luft und Erde. Also es ist ganz physisch. Ja, Menschen sagen zum Beispiel, ich habe seit meinen ganz vielen Jahren, seit meiner Kindheit nicht mehr mit dem Hosenboden auf der Erde gesessen oder ne, habe meine Hände nicht in nasser Erde gehabt oder ich habe noch nie in meinem Leben Basalt, also Vulkangestein, so glühend gesehen vor mir und der Wasserdampf, also wir arbeiten mit Kräutern, ja, mit Zeder und mit Süßgras und mit Salbei. Das heißt, die Absicht ist erstmal eine ganz andere, nämlich etwas zu geben. Auch jedes Gebet wäre ja eine Art Giveaway. Also ich gebe etwas von mir. Und das passt ganz gut zu diesem indianischen oder amerikanischen Sprichwort. Ist mittlerweile auch sehr säkularisiert. What goes around comes around. Also die Annahme und die Erfahrung ist, was ich in die Welt gebe, gute Gebete, gute Gedanken, etwas von mir selber geben, das kommt auch irgendwann wieder bei mir selbst an. Ja, weil wenn ich für andere und anderes bitte und bete in der Schwitzhütte, dann wird das jemand anderes vielleicht auch für mich tun und dann kann ich sicher sein, im Stamm sozusagen, in der erweiterten Familie, ist dann für alle gesorgt. Das sind ganz andere, ne, Erlebnisse, die Menschen und auch Gruppen, die dann zu richtigen Kollektiven verschmelzen, ja, die dann da so haben, wenn die da reinkriechen.
Ich habe gerade gedacht, manche gehen ja auch in die Sauna, um etwas loszulassen, um sich zu reinigen, um eine Reinigung, um ein Reinigungsritual zu erfahren des Körpers, das Ausschwitzen, das Weglassen. Aber es ist natürlich nicht auf der spirituellen Seite, es ist wirklich rein auf der körperlichen Seite. Ist es so, dass die Schwitzhütten, dass ein Schwitzhüttenritual von Menschen auch alleine besucht werden kann, so wie ich auch alleine in eine Sauna gehen könnte? Oder ist das immer ein Gruppenerlebnis?
Du sagst doch, mein Vater sagt immer, ich gehe alleine für mich in die Schwitzhütte, aber immer in Gemeinschaft. Ja, in dem Sinne, ich nutze die Gemeinschaft, um mit mir zu sein.
Oh, das ist sehr schön. Holger, wie alt warst du denn, als du dann das erste Mal die Schwitzhütte gesehen hast und auch vielleicht drin warst?
Ich war 23, also ganz junger Mann, der im Grunde genommen das von außen erstmal so beobachtet hat, weil Archie Fire Lame Deer war und ist bis heute als Name ein sehr bekannter Lakota-Häuptling und Medizinmann. Und der hat damals schon auch viele Menschen angezogen aus ganz Europa, die diesen sogenannten roten Weg gegangen sind mit ihm. Und ich fand das als junger Mann, um es kurz zu sagen, erstmal befremdlich. Ja, die hatten dann auch Trommeln und die durfte man aber nicht in die Hand nehmen, also zumindest nicht ohne vorher zu fragen. Ich war so unbedarft, ne? Ich habe bin da so hin, oh, was ist denn das hier und so. Hab dann aber mit der Zeit gemerkt, das ist im Grunde genommen das, was ich meine ganze Kindheit gemacht habe. Wir haben immer Feuer gemacht, wir hatten unsere kleinen Rituale, wir hatten unsere Erdverbindung und ich konnte dann doch da ganz gut andocken als junger Mann und hatte dann auch mit knapp 30 meinen ersten beiden Söhne auch immer mitgebracht, die auch als Dreijährige dann schon mitkamen. Es war für mich halt eine wunderbare Auszeit für so Vater-Sohn-Erlebnisse. Und so bin ich da reingerutscht, würde ich mal sagen.
Ich habe jetzt mal eine ganz praktische Frage. Werden diese Schwitzhütten immer wieder neu gebaut oder ist das ein festes Gebäude, eine Festhütte, die immer dort steht?
Also erstmal möchte ich nochmal ausdrücken, warum geht man in die Schwitzhütte? Die Indianer sagen, du gehst zurück in den Leib von Mutter Erde, um neugeboren wieder rauszukommen. Und im Grunde genommen ist eine solche Zeremonie eine Neugeburt. Und wenn du mich jetzt nach den Äußerlichen fragst, ja, das hat natürlich ganz, ganz viele traditionelle Werte. Grundsätzlich wird die Schwitzhütte aus Weiden gebaut, und zwar 16 Weidenstangen, die im Kreis gesteckt und so oben übereinander gebunden werden, dass es eine Kuppel ergibt. Diese Kuppel hat dann einen Durchmesser von 3 bis 4 Meter, je nachdem, wie groß man die Schwitzhütten machen kann. Es gibt auch ganz kleine, für nur kleine Gruppen. Das muss jeder für sich selbst herausfinden, was für ihn passt. Und die Schwitzhütte, die wird dann abgedeckt, so dass es innen drin total, aber wirklich total dunkel ist. Dann werden Steine draußen am Feuer heiß gemacht, wie Holger schon sagte, Basaltgestein, den wir hier in der Eifel natürlich um die Ecke haben und wunderbare Steine sind, die die Hitze auch halten können. Die Indianer sagen zu den Steinen Großväter, weil aus den Großvätern, aus den Steinen alles Leben auf dieser Erde erwachsen ist. Über Jahrmillionen, über hunderte von Millionen Jahren ist das Leben auf der Erde durch Steine, durch Erde entstanden. Und wir haben in der Zeremonie begleiten wir natürlich das Sein auch mit uralten Liedern, die schon vor Tausenden von Jahren bei den Indianern gesungen worden sind, die uns überliefert worden sind. Und ich hatte die große Ehre und die Gnade, kann man sagen, von Archie Fire-Lehm, die ja 10 Jahre begleitet zu werden. Aber ich muss auch darauf hinweisen, er war ein sehr strenger Lehrer. Ich durfte 5 Jahre lang erst Feuermann machen und das Feuer hüten mit den Steinen, bevor ich meine eigene erste Schwitzhütte leiten durfte. Und da ist mir bewusst geworden, dieser Platz als Schwitzhüttenleiter, das ist der Platz des Unsichtbaren. Man ist auf diesem Platz und ist nicht eine Führungskraft oder ein Leiter im Sinne der Selbstdarstellung. Das ist der Platz des Unsichtbaren, der Platz der Materie. Und du hast auf diesem Platz nichts anderes zu tun, als den Spirits zu dienen, das Wasser aufzugießen und vielleicht auch ein Lied zu singen. Aber sonst bist du eigentlich eine unsichtbare Figur, die einfach die Energie für alle Menschen, die in der Schwitte sind, hält und durch die Zeremonie führt.
So, und jetzt verlassen wir einmal kurz den Bäuerhof. Wir verlassen kurz die Eifel und jetzt geht es in eine Konzernzentrale zu einem Workshop, den Holger beruflich leitet, wo er mit Führungskräften zusammen ist und wo wir vielleicht jetzt etwas erfahren können darüber, ob genau das, was Dieter gerade als Schwitzhüttenleiter beschrieben hat, Führung als dienendes Element, Führung als etwas Unsichtbares, ob sich das mit dem deckt, was du in den Konzernzentralen erleben möchtest.
Ja, was ich möchte in dieser Rolle des Begleiters von auch Übergangsritualen und Transformationsprozessen. Also was ich da möchte, ist gar nicht die Frage, sondern was hilft letzten Endes der Organisation. Was ich aber im Weg der Schwitzhütte für mich, auch in der Rolle, wie mein Vater das gerade erlebt hat oder erläutert hat, was ich gelernt habe, ist, dass deckt sich sehr mit dieser Rolle des Facilitators, des Prozessbegleiters, der Prozessbegleiterin und auch im Sinne von Hosting, also gute Gastgeberschaft für erlesene Konversationen zu haben. Und da bist du nicht verantwortlich für die Inhalte, sondern du bist das, was die Indigenen Hollow Bone nennen, also hohler Knochen, du channelst, ja, du bist der Unsichtbare, du bist für die Struktur und den Prozess zuständig und sorgst dafür, dass die Menschen in ihre Prozesse kommen. Und das ist sehr vergleichbar zu dieser Haltung, mit der man dann in der Hütte auch das Wasser aufgießt.
Es ist wirklich, ihr habt jetzt ja das große Glück oder Pech, dass ihr mit mir ja jemand hier in dem Gespräch habt, der noch nie an einer Schwitzhütte teilgenommen hat. Und deswegen ist das für mich, ich stelle es mir wirklich so vor, wie es den Hörern geht. Es ist so faszinierend, wir erfahren immer so kleine Häppchen, da wird Wasser aufgegossen, da wird gebetet, da wird gesungen. Also es gibt so ein Bild, was rüberkommt, was sich für mich immer noch geheimnisvoll anhört, aber auch sehr, sehr faszinierend. Und diese Idee davon, in der Gemeinschaft einmal eine komplett andere Erfahrung zu haben, weil ich im Dunkeln bin, das ist ja anders, als wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe in eine Kirche als Beispiel, ja, also wo vielleicht ähnliche Dinge getan werden, es wird gebeten, gesungen, ich habe ein Gemeinschaftserlebnis, aber das komplett in einer Dunkelheit zu haben und die Verbundenheit sowohl mit der Natur als auch mit der Gemeinschaft zu spüren, ohne sie sehen zu können, das macht ja wahrscheinlich auch etwas mit den Menschen. Das ist ja ein Urvertrauen, was ich da entwickeln kann. Muss. Holger, wie würdest du das beschreiben, was, wenn ich ohne eine Absicht reingehe und ohne auch viel zu wissen, wie würdest du diesen Prozess beschreiben, wenn ich als in eine Schwitzhütte reingehe, möglicherweise ja absichtslos, weil man soll ja vorher nicht fragen, wie das dann passiert, dass ich genau dieses Erlebnis habe, dass das etwas mit mir macht?
Also ich würde sagen, erstmal ist es eine sehr gute Idee, ohne Erwartungen oder spezifische Absichten da reinzugehen. Und was solange die Tür noch auf ist und man ein bisschen sehen kann, was da so passiert, im Sinne eines Beginners meint, würde ich sagen, erleben die Menschen sensorisch auf ganz vielen Ebenen Dinge, die man so nicht jeden Tag sieht. Ja, also das fängt bei den Klängen an. Wie klingt ein Stein, der in eine Tongrube fällt? Oder wie klingt ein Stein, der auf einen anderen Stein gelegt wird? Wie riecht Süßgras? Welche Farben sehe ich da in der Hütte? Durch die geöffnete Tür sehe ich vielleicht den flackernden Feuerschein. Im Halbdunkeln sehe ich die Leiber, ja, in einem Kreis sitzend. Also die Amerikaner sagen dazu, activating the old mind. Also wir aktivieren unser altes Muskelgedächtnis von alten Formen, die tief in uns drin sind, an die wir uns in diesem Moment jenseits der Ratio erinnern. Und das ist erstmal ein Feuerwerk von sensorischen Eindrücken und Erinnerungen. Ne, dieses Wiedererinnern an etwas, was tief in uns drin ist. Wir wissen im Grunde genommen, wie das geht. Wir haben es halt nur nicht mehr, wir haben es vielleicht ein bisschen verloren und nicht sehr eingeübt. Solange die Tür noch auf ist. Wenn der Teil 2 gleich kommt, wenn die Tür zu ist, dann können wir da auch drüber sprechen, was dann passiert.
Wie viele Teile gibt es denn?
Naja, wenn wir das so dekonstruieren, wie wir das gerade im Moment versuchen, ist es ja ein Rhythmus. Man macht immer 4 Runden. Wie lange die dauern, kann man so nicht genau sagen. Zwischendurch geht immer die Tür, also da werden dann die Decken hochgeschlagen, wieder auf. Dann kommt frische Luft rein. Dann gibt's auch irgendwann neue heiße Steine aus dem Feuer. Ne? In der Zeit ist dann auch Zeit für Gebete, wenn die Tür auf ist. Dann wird die wieder zugemacht auf ein Zeichen. Dann ist man wieder in der nächsten Runde und dann ist es wieder stockdunkel und man hat diese Mutterleib-Erfahrung, ja, diese sensorischer Shutdown, man sieht nichts mehr außer die glühenden Steine. Das aktiviert natürlich dann wieder das Hören, ja, man hört ganz anders und man hört vielleicht sogar seinen eigenen Herzschlag, den man schon lange nicht mehr gehört hat. Also es sind viele Erstmaligkeiten, zumindest wenn ich mal mich erinnere, was die Menschen so erzählen.
Mhm. Mhm. Mhm.
dann gibt es vielleicht auch eine Trommel, ja, und dann gibt es vielleicht einen Rhythmus, dann kann das sehr physisch werden. Dann gibt es vertonte Gebete, was die Songs sind. Das sind, wie mein Vater schon erwähnte, alte vertonte Gebete letzten Endes, heilige Lieder, die zu bestimmten Anlässen in bestimmten Runden gesungen werden, um sozusagen auch bestimmte Sachen zu würdigen. Das sind Celebration Songs, also wird was gewürdigt, was gewertschätzt, was gefeiert. Es wird was abgeschlossen, ja, es wird an die vier Himmelsrichtungen, über die vier Himmelsrichtungen gesungen, über die heilige Pfeife. Und das, selbst wenn die Menschen die direkte Übersetzung dieser Songs im ersten Moment noch nicht gelernt haben oder auch nicht kennen, das ergibt sich dann vielleicht, wenn man öfter kommt, dann spüren sie doch sehr stark, worum es da geht und was, das macht auch was mit ihnen. Also die lieben das, um es kurz zu sagen, da einfach einzustimmen und diesem Old Mind sozusagen zu seinem Recht zu verhelfen. Also es hat dann auch was sehr, ja, archaisches, je nachdem, was, wie die Gruppe so drauf ist, ne? Mhm. Manchmal sind die auch entfesselt.
Ne? Ja, ja. Dieter, wir haben vorhin gehört, dass zu den Beginnen, zu Zeit, als Amerika entdeckt wurde, dass die Schwitzhütten also eine uralte Tradition sind. Ist es so, dass jeder Stamm ein anderes Schwitzhüttenritual hatte? Gibt es also Unterschiede? Ich vergleiche jetzt nochmal mit den Kirchen. Wir haben hier in Ostfriesland, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene evangelische Kirchen und Ausrichtungen. Ist das mit dem spirituellen Ritual der Schwitzhütte ähnlich, Dieter? Oder ist das eine einheitliche Zeremonie, die überall gleich praktiziert wird?
Naja, der Weg zum großen Geist oder zu Gott oder so, wie man ihn auch nennen will, schau mal, es gibt überall Gebäude auf der Welt, die solchen Zeremonien, Ritualen geweiht sind. Ob das jetzt katholische Kirchen sind, ob das Dome sind, ob das Moscheen sind. Alle haben irgendwelche Gebäude, in denen etwas in dieser Form gemacht wird. Und drüben in Amerika, in der Vorzeit, bevor die Weißen kamen, war die Schwitzhütte ja schon lange, lange, lange ein Bestandteil der einzelnen Stämme gewesen. Und dass sich das natürlich aufgrund dessen, dass die Stämme ja auch oftmals keine Kontakte zueinander hatten, sich anders entwickelt hat. Ja, aber die Schwitzhütte in sich, in ihrer Urform, ist von allen gleich gemacht worden. Wenn auch andere Lieder gesungen worden sind von dem einen oder anderen Stamm oder auch der Ablauf vielleicht etwas anders war. Aber die Form der Schwitzhütte ist ureigens geblieben und bis zum heutigen Tag hat sie Bestand. Und was ich noch erwähnen möchte und was meiner Ansicht nach noch wichtig ist, was den Unterschied zu einer Sauna macht, um das Thema nochmal so anzubringen. Sauna geht man rein und geht nach ein paar Stunden wieder raus. Die Schwitzhütte ist aber etwas, was über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden gemacht wird. Und das ist das, was wir auf dem Bäuerhof anbieten, den Menschen wirklich die Möglichkeit zu geben, zu kommen, die Erfahrung zu machen, nach der Schwitzhütte lecker und wunderschön und in Ruhe schlafen zu gehen und am anderen Morgen aufzustehen und mit uns die Erfahrungen auszutauschen, die jeder Einzelne in der Schwitzhütte gemacht hat. Dieser Turnus, sag ich mal, ist ganz wichtig, damit die Menschen auch wirklich das, was sie erfahren, verarbeiten können. Und es gibt Menschen, die gehen in die Schwitzhütte und brechen in Tränen aus. Andere freuen sich und lachen. Aber am anderen Morgen, wenn wir dann unsere Feedbackrunde machen, wo alle dann nochmal sich äußern dürfen, wenn sie wollen, wie es ihnen ergangen ist, was sie erlebt haben, ist eine für uns alle immer eine so tiefgreifende, bewegende Wahrnehmung. Alleine schon deshalb ist es gut, der Schwitzhütte den Raum zu geben, den die Menschen brauchen, um wirklich dann eine tiefgreifende Erfahrung zu machen, die ihnen auch erhalten bleiben soll.
Würdest du sagen, dass die Schwitzhütte eine auf dem Bäuerhof auch nochmal eine besondere Bedeutung für den Ort hat? Oder ist es eher umgekehrt, dass die Schwitzhütte deswegen so gut ist, so gut wirkt, weil der Bäuerhof, Boden, die Erde, auf der sie steht, eine Besonderheit gibt? Was zahlt da auf was ein?
Also ich denke, dass hier beides Bewandtnis haben kann. Natürlich braucht die Schwitzhütte einen Rahmen, einen Raum, einen Platz, wo die Schütze sich selbst zu Hause fühlt, wo sie hinpasst. Aber was den Bäuerhof anbetrifft, da hat der Bäuerhof seine Bedeutung eigentlich erst erhalten durch die Schwitzhütte und durch das, was uns durch die Indianer und durch die Natives und insbesondere durch die Familie Lame Deer, eine der bekanntesten, kann man sagen, fast Indianer-Dynastien drüben in Amerika, uns geschenkt worden ist.
Also es wird immer faszinierender und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, dass sie sagen, am liebsten würden sie jetzt ihre Tasche packen und vorbeikommen und einmal dieses 24-Stunden-Erlebnis oder vielleicht auch zu sagen, ich bleibe 3 oder 4 Tage bei euch, um das einmal zu erleben. Ich komme jetzt so zu ein paar Fragen organisatorischer Art. Also wie oft bietet ihr ein Schwitzhüttenritual an? Kann ich es als Einzelperson, kann ich mich bei euch anmelden oder muss ich in einer bestehenden Gruppe kommen?
Ja, also wir haben, seitdem Archie Lehm, der bei uns die Schwitzhütte etabliert hat, haben wir damals angefangen, jeden Monat Schwitzhütte zu machen. Und seitdem, über 35 Jahre lang, hat noch nie einen Monat eine Schwitzhütte ausgefallen.
Wow. Holger, liegt das auch daran, dass du, dass eure Familie das mitträgt, dass ihr diese Verbundenheit zum Bäuerhof und zu den Schwitzhütten habt, dass das wirklich in 34 Jahren noch nicht ausgefallen ist? Also spürt ihr da eine Verbundenheit aber auch eine Verantwortung für dieses Ritual?
Ja, ich glaube, die Familie hatte ja Jahrzehnte vorher, seit frühester Kindheit, eine Rolle eben, gute Gastgeber zu sein und diesen ganzen Hof mit den Visionen vor allen Dingen meines Vaters auch aufzubauen. Die war dann irgendwann obsolet, die war dann weg, weil die Großeltern waren nicht mehr da, die Urgroßeltern, meine Eltern waren getrennt, wir waren im Job und in der Ausbildung und in der Zeit hat es sich ja genau so ergeben, wie das Ganze zum Bäuerhof kam, siehe Folge 1 und die schönen Anekdoten dazu. Und durch die Schwitzhütte hat der Bäuerhof eine neue Funktion bekommen, nämlich eine neue Funktion bekommen, so ein Ort der Schwelle zu sein, ein Ort der Erneuerung zu sein. Und da haben vor allen Dingen mein Vater und ich uns dann wieder gefunden, im Sinne einer guten Vater-Sohn-Beziehung. In diesem Ritual sind wir einfach ein Dreamteam. Also wir finden uns da, wir ergänzen uns da wunderbar. Und in all den Jahren gab es auch Höhen und Tiefen. Ich war auch nicht immer da. Es gab auch mal Zoff zwischendurch, wie das halt normal ist in der Familie. Aber je älter ich werde und je kontinuierlicher in den letzten Jahren ich auch immer da bin, ich habe es letztens erst noch einem Freund erzählt, ist mir eigentlich klar geworden, was das für ein Vermächtnis ist, was wir auch dort zu schützen und zu erhalten haben. Und das ist, wenn du mich nach den beruflichen Kreisformaten Circle Way und meiner Praktik oder meinem Tun fragst, wenn man sieht, wie relativ einfach mit der Hilfe des Landes, mit der Hilfe der heiligen alten Formen, die einem ja so eine Art Handgeländer geben, wie schnell Menschen da in ihre Lebendigkeit kommen, in ihre Heilung, ihre Gesundung, in ihre Bezogenheit und aufeinander eingehen, da kannst du nur blass werden, wenn du das als Facilitator, Berater, Prozessbegleiter in der Corporate World versuchst, an Orten, die dafür sicherlich alles andere als funktional sind. Du brauchst auf dem Bäuerhof gar nicht viel zu machen, weil das ganze Land feiert das, dass da gerade eine Zeremonie stattfindet und die Menschen merken das.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja das Besondere daran, dass man das spürt, wenn man an einen Ort kommt oder in die Natur kommt und spürt, hier ist etwas Besonderes und das macht etwas mit mir. Das reduziert mich auf das Wesentliche und gibt mir gleichzeitig aber auch diese Kraft. Wir reden ja oft davon, Wurzeln zu schlagen, über sich hinauszuwachsen. Da gibt es ja so ganz viele Begriffe, die aus der Natur rauskommen, Verbundenheit mit der Mutter Erde. Und ich habe das jenseits der Schwitzhütte schon ganz häufig erlebt, ob das mit Gruppen ist, ob das privat ist, dass du manchmal an Orte kommst, wo du genau das hast. Die geben dir eine Kraft und du kannst es dir gar nicht erklären. Auch das finde ich toll, dass ihr sagt, darüber mal schlafen, das dann erfahren, erleben und reflektieren und dann sagen, das hat echt was mit mir gemacht. Ist das nicht für dich total verlockend, dass du sagst, eigentlich müssen diese Workshops, diese Kreise, die du machst mit Führungskräften, die müssten alle entweder am Bäuerhof starten oder enden oder zumindest den Bäuerhof und vielleicht auch eine Schwitzhütte mit beinhalten?
Also du weißt ja, dass ich zwischen Organisationsgestaltung und Interaktionsgestaltung, ne, quasi beide Bälle in der Luft habe oder das ausbalanciere. Und als Berater muss man immer sagen, man muss auch schauen, was braucht die Organisation. Aber ohne eine Zugewandtheit und ohne die entsprechende Interaktion zwischen den Menschen fällt das ja alles hinten runter. Ne, das heißt, ich sehe, dass das eine unglaubliche Kraft hat und ich bin wirklich sehr dankbar, das im Grunde genommen begleiten zu dürfen. Hier und da auch tatsächlich schon mal mit einer Organisation, also mit einer Firma oder mit einem Team. Demgegenüber halte ich das sehr, sehr hoch, dass man eine Schwitzhütte nicht verkaufen kann. Also wir würden...
Nicht so als Team-Event, ne?
Genau, also das ist nicht so, sondern dann schon so, klar, es gibt eine Webseite, Bäuerhof, und es gibt einen Kalender, aber da müssen die Menschen schon für sich alleine entscheiden, ich möchte daran teilnehmen. Deswegen würde ich das nie proaktiv tun, aber wenn die Leute sich dann dort eben einfinden, dann ist ja alles wunderbar und dann sind wir auch zur Stelle. Und an der Stelle kann ich nur ein großes Dank auch für meinen Vater aussprechen, der all die Jahre dafür gesorgt hat, mit allen Höhen und Tiefen und wirtschaftlichen Herausforderungen, dass dieser Ort, der ja auch Teil meiner Kindheit war, aber jetzt ein Ort für ganz viele Menschen ist. Deswegen helfe ich da immer aus, wenn ich auch nur kann. Und das ist mir, wie ich schon sagte, wird mir immer wichtiger. Und ich hoffe, wir haben noch ein paar gute Jahre zusammen.
Oh, das hört sich jetzt schon nach einem sehr schönen Schlusswort an. Das ist es aber noch nicht. Aber schön, dass damit auch dein Weg und auch die Zukunft des Bäuerhofs ja in einer Art und Weise getragen wird, wo das überhaupt nicht in Frage gestellt wird, was damit weitergeht. Du hast gerade von Vermächtnis gesprochen und auch von dem, was es dir bedeutet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch wirklich eine Wechselwirkung ist. Also wo trägst du Sachen aus dem Bäuerhof, aus der Schwitzhütte in deine Arbeit, ohne dass man dort ist, aber dass eben Lehren aus der Schwitzhütte sich wiederum in deine Arbeit finden und auch umgekehrt du ja mit Sicherheit auch Sachen, Erfahrungen mitbringst auf den Bäuerhof, die dann auch nochmal zum Gelingen einer Schwitzhütte beitragen können. Das ist heute meine Aufgabe, eine organisatorische Frage nochmal. Wie viele Menschen passen in eure Schwitzhütte rein?
Ich möchte vielleicht eben ergänzend nochmal etwas sagen. Es kommen natürlich viele Gruppen hierher, die den Bäuerhof buchen für ihre Veranstaltungen und die dann sagen, ja, wir wollen aber auch dann eine Schwitzhütte haben, am Nachmittag um 3:30 bis zum Abendessen.
Ja, das ist der Klassiker.
Und da muss ich sagen, dafür stehen wir nicht zur Verfügung.
Okay.
Die Schwitzhütte ist kein Beiprogramm. Die Schwitzhütte ist eine elementare Erfahrung, der man Raum geben muss und die auch den Raum braucht, den du als Mensch auch brauchst, um das, was da passiert, zu erleben. Und es kommen immer wieder Menschen her, die also wirklich den Saunagedanken mitbringen. Und das ist nicht immer ganz einfach, die Leute dann zu überzeugen. Ich kriegte letztens zum Beispiel auch eine Anfrage, ob es denn für die Schwitzhütte einen Gutschein gäbe. Ich sage, ja, wieso willst du denn? Ja, ich will meinem Mann einen Gutschein für die Schwitzhütte schenken. Ich sage, ja, hast du denn schon mal Schwitzhütte gemacht? Nein, nein, aber mein Mann tut das gut, der soll das machen. Also die Leute können manchmal nicht begreifen, was es bedeutet, sich wirkt den Spirit auf diesen Weg. Und das ist für uns auch manchmal schwierig, das zu vermitteln. Die Einladung zu einer Schwitzhütte ist eigentlich eine Einladung zu einem neuen Sein, wenn man das so will. Und das muss man selbst erfahren. Deswegen kann man da auch keine Gebrauchsanweisung geben. Und jetzt hattest du gleich eben noch gefragt, wie denn so eine Schwitzhütte aussieht. Oder was, ist das so?
Ich wollte wissen, Dieter, wie viele Personen in eine Schwitzhütte passen? Wie viele Personen dort im Kreis sind?
Ja, das hängt davon ab, wie viele Personen passen in ein Auto. Und so ist das bei der Schwitzhütte auch. je größer das Auto, umso größer ist dann die Sitzzahl. Eine Schwitzhütte hat einen Durchmesser.
Das heißt, ihr baut das individuell.
Ja, die Schwitzhütte hat einen Durchmesser, der ist bestimmbar. Und da die Menschen in der Schwitzhütte im Kreis sitzen, ja, möglichst alle am Rand und im Kreis, kannst du dir ausrechnen, also eine Schwitzhütte, die 2 Meter Durchmesser hat, da gehen dann vielleicht 10 Leute rein, und eine Schwitzhütte, die 4 Meter Durchmesser hat, da waren wir schon mit 30 Leuten drin. Ja.
Das heißt, ihr baut die Schwitzhütten individuell einmal jeden Monat neu und dann abhängig von der Personenzahl, die daran teilnehmen werden.
Ja, die Schwitzhütten bauen wir immer im Abstand, so wie sie eben notwendig neu gebaut werden müssen. Ne? Der Platz, an dem Archie Feiler Lehm, der damals seine erste Schwitzhütte gebaut hat mit uns, das ist immer noch heute unser prädestinierter Platz, wo die Schwitzhütten stehen. Und die werden alle 1,5, 2 Jahre maximal werden die neu gebaut, weil dann wird es auch Zeit, weil das Geäst, dass die Stangen natürlich dann auch unter der Zeit leiden. Aber der Bau einer Schwitzhütte alleine ist schon ein wunderbares Ritual, was wir gerade jetzt vor 2 Wochen gehabt haben, weil wir eine neue große Schwitzhütte für den Platz bauen mussten. Und was auch noch erwähnenswert ist, wir haben auf dem Platz 2 Schwitzhüttenplätze.
Ja, das ist toll, dass du das erwähnst.
Einmal unseren Schwitzhüttenplatz. Den Platz, wo wir die Lakota-Tradition hochhalten und das im Vermächtnis weiterführen, was uns vermittelt worden ist. Und drüben auf der anderen Seite vom Gelände gibt es einen Schwitzhüttenplatz mit Schwitzhütten für die, die zum Bäuerhof kommen, mit ihren Gruppen eine Schwitzhütte selber machen, in welcher Form auch immer. Aber uns ist es wichtig, dass die Menschen diese Erfahrung wie so oder so machen, ob das auf Lakota Language und der Lakota Tradition ist oder ob andere kommen und den Spirit einfach den Menschen vermitteln wollen. Mhm. Also mir ist es allemal lieber, ja, die Menschen gehen alle in die Schwitzhütte, als sich auf der Straße oder am Flughafen auf dem Pflaster festzukleben, sage ich immer. Ja, also das heißt mit anderen Worten, ich bin sehr dafür, den Platz für alle Menschen aufzumachen, egal was sie immer auch dann mit der Schwitzhütte machen wollen. Aber wir pflegen halt die traditionellen Werte.
Sehr schön. Holger, du hast ja in deinem Buch Facilitation auch über die Lehren der Schwitzhütte geschrieben. Welche sind das?
Ja, im Grunde genommen, das, was wir schon ein bisschen angedeutet haben, das ist so viel, Birgit, das kann man nur anreißen. Ne? Aber was zum Beispiel die Menschen in der Schwitzhütte...
Jetzt kommt mein Standardspruch, lieber Holger. Ja. Jetzt kommt mein Standardspruch im Podcast. Die nachfolgenden Sendungen und das Adventfest der 1000 Lichter mit Florian Silbereisen verschieben sich um 3800 Stunden.
Genau. Okay, dann nehme ich mir die Zeit. Wenn wir etwas nehmen aus der Natur, Holz räumen, die Heimstatt von irgendwelchen Tieren zerstören, ne? Du kannst ja nicht einen Fuß auf diese Erde setzen, ohne auch gleichzeitig Leben zu nehmen. Also sorgen wir immer für Ausgleich. Wenn wir etwas nehmen und etwas bekommen, dann geben wir auch immer etwas. Und in der Lakota-Tradition gibt man in der Regel Tabak, weil Tabak war früher ein sehr hochwertiges Gut und auch ein sehr rares Gut. Und man gibt immer etwas, was wertvoll ist und nicht etwas, was man entsorgen will. Und diese Idee als Lehre aus der Schwitzhütte, es ist gut für Ausgleich zu sorgen, die kann man natürlich auch übertragen auf andere Bereiche. Ja, wo kann ich in welcher Form für Ausgleich sorgen? Wäre auch eine Führungsqualität oder eine Qualität der Zusammenarbeit. Oder für andere und anderes beten, da haben wir schon drüber gesprochen, aber dann ist ja auch für alle gesorgt. Ja, was wäre das sozusagen in unserer Gesellschaft, muss man gar nicht über Organisationen nur reden, wenn wir diese Praxis mehr kultivieren, auch mal für andere und andere zu beten, etwas Gutes den anderen zu tun. Das lernst du in der Schwitzhütte, weil es geht da nicht um dich. Ja? Oder von Herzen zu sprechen, das ist auch letzten Endes eine Führungsqualität. Ja? Kann ich lernen, von Herzen zu sprechen, und kann ich das überhaupt differenzieren? Welche andere Möglichkeit gäbe es da alles? Sowas lernt man in der Schwitzhütte. Ich sag mal, wenn du in der vierten Runde sitzt und immer noch aufrecht sitzen kannst und alles andere, was unwesentlich von deinem Ego ist, weggeschmolzen, dann machst du halt die Erfahrung, dass du aus einem ganz anderen Ort in dir heraus sprichst. Ja, also das muss man gar nicht sich vornehmen, sondern es passiert von ganz alleine. Ordnung halten, der John, also der Sohn von Archie, John Firelamby, hat immer gesagt, make things nice. Ja, das haben wir 1:1 in unsere Arbeit übernommen. Egal wo wir sind, wir versuchen Ordnung zu halten und die Schönheit einzuladen mit allem, was wir tun. In der Wortwahl bis hin zur Bestuhlung und Einrichtung, zur Gestaltung der Mitte, wenn wir in einem Kreis sitzen und die Teilnehmer merken, dass diese Ordnung und diese Ästhetik auch die Qualität des Gesprächs fördern. Ja. Und das letzte, leave no trace, ja, keine Spuren zu hinterlassen, ist Teil der Zeremonie. Also du wirst keine Schwitzhütte im indigenen Bereich finden, wo man irgendwas liegen lassen hat, sondern die wird in Ruhe vorbereitet, das ist Teil der Zeremonie. Das Feuer wird angemacht, das kann man sich, glaube ich, alles ganz gut vorstellen. Das ist aber einfach eine Vorbereitungsphase. Dann ist es eine Phase der Durchführung, dann bist du in diesem Schmelztiegel und dann gibt es auch eine Phase, alles wieder so herzurichten, wie man es vorgefunden hat, und so hilft man auch der Seele und dem Körper, sich so langsam aus diesem intensiven Ritual wieder rauszumanteln, ja, und auch wieder in der im normalen Alltagsgegenwärtigkeit auch anzukommen, ne? Weil diese Art, wie man miteinander ist und in welche Sphären man da eintaucht, da ist man ja auch dünnhäutig und man muss explizit was dafür tun, um wieder sozusagen normal sozialisiert auch wieder zurechtzukommen. Ne? Man sollte sich also nicht direkt ins Auto setzen.
Ja, du hast das auch mal im Vorgespräch erzählt, dass manche dann auch sagen, so jetzt gehen wir in den nächsten Edeka-Laden und holen uns eine Tüte Chips, also im Sinne von
ja, genau, diese Setzung, eine richtige Zäsur zu machen. Dieses Ritual, diese Zeremonie ist zu Ende, jetzt kommt was anderes und dem ganzen Nervensystem und dem ganzen Sein zu vermitteln, du kommst jetzt wieder in dieses Alltagsbewusstsein und musst da auch natürlich dich wieder zurechtfinden. Wenn wir unser Leben lang nur in Zeremonien wären, das wäre gar nicht gut. Ja, deswegen ist es gut, für einen klaren Anfang zu sorgen und auch für ein klares Ende. Das sind letzten Endes auch wieder alte Übergangsmuster, ne? Ja, Übergangsrituale.
Ja. Ich finde das so toll. Ich finde das wirklich toll, dass diese Sachen passieren und dass man das wahrnimmt. Du hast gerade davon gesprochen, halte Sachen in Ordnung und lade die Schönheit ein. Und Menschen nehmen das wahr. Und man kann es nicht beschreiben. Aber du kommst irgendwo hin und entweder ist das und du spürst das und es spüren dann auch alle, oder es ist eben nicht. Weißt du, man sagt ja auch manchmal, dieses Restaurant als Beispiel hat Seele. Ja, aber das sind dann vielleicht auch wieder Gastgeber, die das eben mit reinbringen, die dafür sorgen, dass du über, sei es, es ist ein Massivholztisch, an dem du sitzt und nicht irgendeine Spanplatte, Sachen aus der Natur sind, die dir wieder etwas geben, wo du spürst, das hat eine Wertigkeit. Und damit meine ich jetzt nicht im Sinne von monetarisierten Werten, sondern in Werten, die es für mich, für mein Leben und für diese Gemeinschaft hat. Und ich kann mir das so gut vorstellen, dass das auf dem Bäuerhof passiert und dass dieses Erleben auch alle eint, dass wahrscheinlich die Menschen, die in 34 Jahren da waren, alle mit diesem Gefühl rausgehen, ne? Ohne es in Worte fassen zu können.
Ja, weil es eint alle, weil sich alle auch sofort einklinken können, weil es ist in uns. Wir wissen, wie das geht. Wir haben das alle mal irgendwann gelernt. Wir haben das selber gemacht in der Kindheit. Haben wir auch Sachen schön gemacht und gestaltet. Wir sind ja alle kleine Baumeister und Dekorateure. Und wenn dann jemand sagt, hier darfst du wieder, ja, und wir teilen uns die Verantwortung für die Qualität, dann glaubst du, was da los ist. Ja, wie wenn Menschen auch Verantwortung übernehmen, geteilte, damit das ein gesamtes, tiefes, kollektives Ritual wird, ja, wo man gemeinsam durchgeht. Das ist auch ein Akt geteilter Führung. Das ist das mit dem Wasseraufgießer, ja, der ist der Unsichtbare, weil der kann das nicht garantieren, ne, dass das für alle ein Wow-Erlebnis wird, sondern es ist auch die Frage, wie führe ich mich da selber rein und wie führen wir uns miteinander? Es überträgt sich dann auch auf die Gruppe. Und da kannst du dir vorstellen, da gibt's natürlich viel zu lernen für Menschen, die auch Gruppen professionell begleiten.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ganz, ganz lieben Dank. Holger, schön, dass du da warst. Schön, dass du da bist und schön, dass du da bleibst.
Ich möchte noch eine Sache sagen, Birgit, bevor es irgendwelche Kritikstürme gibt. Zum einen das Thema mit dem I-Wort. Es gibt manchmal Menschen, die meinen, man dürfte nicht das Wort Indianer benutzen. Mhm. Wir sind nun wirklich sehr verbunden mit indianischen Familien, mhm. mit der Lemwe-Familie seit über 30 Jahren. Die nennen sich selber Indianer und die haben ja auch einen guten Humor. Und dann wird auch mal gesagt, da müsst ihr jetzt selber mit klarkommen. Ihr habt uns so viele Namen gegeben, aus der Nummer lassen wir euch nicht raus und lachen sich dabei wirklich krumm. Ja, das ist mir wichtig zu sagen. Und dann gibt es noch das Thema der kulturellen Aneignung. Also wie kommen deutsche, weiße Westler darauf, Schwitzhütten zu kultivieren und zu führen? Wir dürfen das. Wir sind angedockt an die Lemwe-Familie seit über 30 Jahren. Wir sind im regelmäßigen Austausch und wir führen das so durch, wie wir es auch gelehrt bekommen haben. Und wie ich schon sagte, das ist ein Vermächtnis und nichts, wo man irgendwo was Besonderes von hat oder irgendeine besondere Stellung hätte. Uns ist die Sache wichtig, so weiterzugeben, wie wir die gelernt haben. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen als, ja, als Kontext für das Ganze.
Es ist irgendwie traurig, dass man es sagen muss, aber ich kann dich so gut verstehen, dass du es erwähnst, weil in der Tat so einen kleinen Stolper hatte sogar ich, als wir das erste Mal über Indianer gesprochen haben, dass man sofort denkt, Moment, was geht hier noch? Also schön, dass du das beides einordnest. Und Dieter, ich möchte dich da zum Schluss fragen, weil auch das hast du mir in einem der Vorgespräche erzählt, dass es für dich auch eine ganz besondere Ehre war, dass du auch erst nach vielen, vielen Jahren und Besuchen, dass du eingeladen wurdest, in Amerika an Ritualen teilzunehmen, die durchaus nicht beim ersten Besuch selbstverständlich waren. Magst du da noch mal etwas zu erzählen?
Naja, ich habe, wie ich schon erwähnt habe, ich habe die ersten 4 Jahre, fast 5 Jahre lang, hier bei uns auf dem Bäuerhof, wenn Archie Feiler Lehm, der aus Amerika kam, wurde ich mehr und mehr eingewiesen in die Bedeutung der Schwitzhütte. Und dann kam auch der Zeitpunkt, wo ich die Einladung bekommen habe, in Amerika den Sonnentanz, eine der wichtigsten und größten Veranstaltungen der Natives, dass ich dort eingeladen worden bin. Und meine erste Begegnung drüben mit ungefähr 1000 Indianern in einem Tal, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Es ist unglaublich, wenn man eintaucht in eine Welt, von der man das Gefühl hat, dass sie 500 Jahre zurückliegt. Und das war für mich eigentlich dann so der letzte Knackpunkt, den ich noch mitbekommen habe, um zu wissen, welche Bedeutung es hat, hier auf dem Platz am Bäuerhof sowas machen zu dürfen, ein solches Geschenk wie die Schwitzhütte zu bekommen und authentisch durchzuführen, auch dafür zu sorgen, dass es wirklich authentisch bleibt und nicht irgendwie in eine kommerzielle Richtung abschwört oder so. Und das ist nach wie vor für uns das wichtigste Element hier auf dem Platz mit der Schwitzhütte, die Verbindung zu den Menschen drüben, die uns so nahe stehen, aufrechtzuerhalten. Und eins möchte ich noch erwähnen. Ja, ich weiß, ich wurde letztens gefragt, wie viele Schwitzhütten ich denn schon gemacht habe in den vielen Jahren. Ich bin so etwa auf 800 Schwitzhütten gekommen. Aber eins muss ich dazu sagen. Jede Schwitzhütte ist anders. Es gibt keine Parallelen, dass man eine Zeremonie mit den anderen vergleichen kann. Weil logischerweise der Kreis der Menschen ist anders. Die Jahreszeit ist anders. Das Wetter ist anders. Wir alle selbst sind nicht jeden Tag immer gleich. Und wenn wir in eine Schwitzhütte gehen, machen wir immer wieder eine neue Erfahrung.
Ja, ganz lieben Dank. Und ich finde, dass besonders wichtig, das auch einzuordnen. Und deswegen ist das großartig, dass ihr heute darüber gesprochen habt und uns auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Gefühl als Hörer mitgegeben habt, dessen, was das ist, was es für euch bedeutet. Also es kommt unfassbar viel Wertschätzung und Dankbarkeit bei euch beiden rüber, dass ihr das erleben durftet, dass ihr das aufbauen durftet. Und ich kann das mir so gut vorstellen, dass es gleichzeitig auch eine Herausforderung ist, im Zeitgeist des spirituellen Sehnsuchtsverhaltens, dass ich möchte da etwas erleben, dass ich sag jetzt mal, ich benutze mal das Wort spirituelles Event, ja, so eine Sehnsucht zu haben, dass Menschen dann sagen, ah ja, die Eifel soll ja mystisch sein und jetzt suchen wir doch mal und dann schenken wir einen Schwitzhüttengutschein, dass das für euch auch eine Herausforderung ist, die manchmal wahrscheinlich schmerzhaft sein kann, zu sagen.
Ja, das ist wohl wahr.
Ja. Genau das bitte soll der Bäuerhof nicht werden, ja?
Ja. Das kürzeste Gebet, Birgit, der Lakota, das lautet Mitakuye Oyasin. Das heißt so viel wie alle meine Verwandten. Also wir reihen uns ein in die Schöpfung. Wir sind nicht mehr wert als der Eifeladler am Himmel oder die Maus am Boden. Und wir reihen uns ein in das, was wir gelernt haben. Wir wollen da nicht mehr draus machen. Wir wollen auch nicht indianischer sein. Ja, wir tragen auch keine Federn mit uns rum, sondern versuchen da, genauso wie wir es von der Lame-Deer-Familie gelernt haben, bodenständig, keep it easy, sagt der John immer, unprätentiös damit umzugehen, aber den Kern, den wollen wir sehr ehren. Aber wir machen nicht mehr daraus, das ist ganz wichtig. Und wenn dann Menschen nach Indianistik suchen, das ist einfach ein ganz anderer Zweig, sowas gibt's auch. Mhm. Also Hobbyistentum und so, das ist aber ein anderes Universum. Mhm. Und deswegen, wir reihen uns da ein und versuchen, das so zu halten, wie wir das bekommen haben. Mhm.
Ja, danke dir. Dieter, möchtest du noch etwas zum Abschluss mitgeben?
Ja, ich möchte mich erstmal bei euch beiden bedanken, nämlich bei dir, Birgit, dafür, dass du dich zur Verfügung stellst. Und meinen lieben Sohn, Holger, den ich in den letzten Jahren intensiver erlebt habe als je zuvor, was natürlich mit unser beider Prozess zu tun hat. Er in seinem Beruf, ich hier auf dem Bäuerhof und die Symbiose, die sich daraus ergibt, ist eigentlich ein wunderbares Zeichen dafür, dass es weitergehen darf und weitergehen kann und wir den Bäuerhof wertschätzend in die Zukunft bringen werden, wie auch immer sich das gestalten wird.
Also dann sage ich jetzt auch abschließend noch einmal Danke an euch, dass ihr diesen Ort bewahrt haltet und auch als Gastgeber zugänglich macht und teilt.
Danke dir, alles Liebe und
danke
bis bald.
Danke, danke.